Ja, heute geht es um einen Mann, Jakob, wir haben es schon gehört von Johannes, dessen Lebenszeit ziemlich weit zurückliegt. Und trotzdem können wir eine Menge von ihm lernen. Ungefähr 1800 vor Christus hat er gelebt, sagt es uns die Bibel. Und er war eine schillernde Persönlichkeit mit viel Licht, aber auch viel Schatten. Und dennoch ein Mann, dessen Name schon seit mehr als 3000 Jahren mit Respekt und Wertschätzung genannt wird. Seit unzähligen Generationen bringen jüdische Eltern ihren Kindern Gott nahe als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott selbst hat sich Mose einst so vorgestellt. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Das ist mein Name auf ewig. Jakob also einer der drei Erzväter, der drei Urväter Israels, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und einer, der ähnlich wie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak viel falsch gemacht hat. Und dennoch heißt es von ihm im Hebräerbrief, Gott schämt sich ihrer oder schämt sich seiner nicht, sein Gott zu heißen. Gott schämt sich nicht. Jesus verwandte, denke ich, selbstverständlich die Bezeichnung Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ebenso die ersten Jesusgläubigen. Wir lesen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Petrus sprach zu dem Volk, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Diesen Gott, den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, den dürfen wir kennen. Denn als Christen glauben wir, dass es derselbe Gott ist, der in Jesus Mensch wurde. So wollen wir uns heute Jakob anschauen, den jüngeren Sohn von Isaak und Rebekka, um von seiner Geschichte und seiner Beziehung mit Gott zu lernen. Wir steigen ein im Kapitel 32, um einige besondere Aspekte zu beleuchten. Ich empfehle euch aber, ich habe es selbst mal wieder getan, man vergisst so vieles, die spannende Geschichte von Jakob noch einmal nachzulesen, ab Kapitel 25, wenn ihr wollt, zu Hause dann. An zwei wichtige Dinge erinnern wir uns vielleicht noch. Ich habe das zumindest auch so schon im Kindergottesdienst gelernt. Jakob betrügt seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht. Da gibt es dann das Linsengericht. Und dann auch noch um den Segen des Vaters. Da hat er, so ist es in den Bibelcomics dann immer dargestellt gewesen, so ein Schaffell auf der Hand, als er zu seinem Vater kommt, um sich den Segen zu holen. Und tut so, als ob er der Bruder Esau wäre, der so ganz behaart ist. Deshalb gibt die Bibel Jakob den Namen Betrüger. Wir lesen das im 1. Mose 27. Da sagte Esau zu seinem Vater, hat man ihm nicht den Namen Jakob Betrüger gegeben? Er hat mich jetzt schon zweimal betrogen. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen und jetzt nimmt er mir auch noch den Segen. Auch im Buch des Propheten Hosea wird Jakobs Name so gedeutet. Wenn man sich das hebräische Wort genauer anschaut, legt sich aber eine andere Bedeutung näher. Jahwe, Gott hat beschützt oder Gott möge schützen. Vielleicht eine zweite Bedeutung. Jahwe, Gott hat beschützt. Ich deute das so, Jakob, der Betrüger, das Schlitzohr, dem bleibt Gott dennoch treu. Den beschützt Gott. Und das ist eine gute Nachricht, auch für mich und auch für euch. Unserem Kapitel 32 geht voraus, ich sage es nur kurz, damit wir das so ein bisschen einordnen können, die Flucht Jakobs vor seinem zornigen Bruder Esau zu seinem Onkel Laban in ein fernes Land nach Haran. Das liegt in der heutigen Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Und hier, ihr erinnert euch vielleicht, wird er dann im Laufe vieler Jahre von seinem Onkel selber betrogen. Also der Betrüger wird betrogen. Nachdem er wiederum seinen Onkel ausgetrickst hat und sich ein großes Vermögen erworben hat, muss Jakob erneut fliehen. Diesmal zurück in die alte Heimat, zu seiner Familie nach Kanaan. Aber das ist auch ein etwas zweifelhaftes Vergnügen, denn dort wartet ja sein zorniger Bruder Esau auf ihn. Das ist zumindest in Jakobs Gedankenwelt, in Jakobs Vorstellung so. An dieser Stelle machen wir nun eine Tiefenbohrung. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch Kapitel 32 aufschlagen. Mein erster Gedanke, große Gotteserfahrung und große Furcht, das verbinde ich mit Jakob. Große Gotteserfahrung und große Angst, große Furcht. Genesis 32, Abvers 2. Jakob aber zog seinen Weg, also in die neue Heimat oder zurück in die alte neue Heimat. Und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanaim. Eigentlich ist Jakob ein Mann großer Gotteserfahrung und mit, wie ich denke, großer Sensibilität für die geistliche Welt, die unsichtbare Realität. Im Moment der Krise, auf seinem Weg in eine neue, ihm auch etwas Angst machende Zukunft, da hat er diese Vision, da schaut er, da sieht er, dass Gott mit seinen Engeln ganz nahe ist. Die Stätte seiner Vision, seiner Gottesoffenbarung, die nennt er Mahanaim. Zwei Lager, Jakobs Lager und Gottes Lager, Seite an Seite. Eigentlich, finde ich, ist das eine grandiose Erkenntnis, die Jakob hier hat. Gottes Welt und unsere Welt liegen einander näher, als wir das glauben. Wir sind von Gottes unsichtbarer Realität umgeben. So hat es später einmal Paulus ausgedrückt in der Apostelgeschichte. Gott ist ja wirklich nicht weit entfernt von jedem Einzelnen von uns Menschen. Denn in ihm leben, und ich muss immer dieses Leben und Weben wir, was die Lutherbibel sagt, aber hier habe ich jetzt das Buch genommen als Übersetzung, denn in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und sind wir. Wir sind von seinem Stamm. Ja, schon einmal hatte Jakob auch an einem Punkt der Angst oder an einem bedeutenden Krisenpunkt seiner Lebensgeschichte, als er vor seinem Bruder Esau überhaupt erst fliehen musste nach Haran, eine Vision gehabt. Ihr erinnert euch vielleicht die berühmte Geschichte mit der Himmelsleiter im Kapitel 28. Jakob träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist eine große Verheißung, ein großes Versprechen für Jakob. Und eigentlich Grund genug, Gott bedingungslos zu vertrauen. Jakob nannte damals diesen Ort seiner außergewöhnlichen Gotteserfahrung Bethel oder Bethel, Haus Gottes. Er erfährt mitten in der Krise, mitten in der Angst, als er sich verloren und heimatlos fühlt und nachdem er Schuld auf sich geladen hat gegenüber seinem Bruder Esau und seinem Vater, er darf dennoch in Gottes Haus geborgen sein. Gott ist mit ihm und um ihm. Er geht mit ihm und leitet ihn. Er hat gute Pläne mit Jakob. Aber wenn die Angst regiert im eigenen Herzen und im Verstand, dann wird es oft irrational. Das kennen wir auch von uns. Wir können noch so viel Gott geschaut haben, kleinere und größere Gotteserfahrungen gemacht haben. Es gibt immer wieder diese Momente, in denen wir uns fern von Gott fühlen, vielleicht verloren, ungeschützt. Momente, in denen die Angst entgegen all unserer früheren Erfahrungen mit Gott die Oberhand gewinnt. Da ist Jakob also nach vielen Jahren in der Fremde, in denen Gott mit ihm war und ihn gesegnet hat, wieder zurück auf dem Weg nach Kanaan zu seiner Familie, an den Ort, von dem Gott ihm versprochen hat, dass er ihn und seine Nachkommen dort eine Heimat und Zukunft schenken will. Aber Jakob scheint nur um seine Furcht zu kreisen und nicht mehr um Gottes Verheißungen. Er fürchtet sich davor, Esau wieder zu begegnen und hat natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Wie wird sein Bruder auf ihn reagieren? Ist sein Zorn in all den vielen Jahren vielleicht verraucht? Aber seine Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen. Ihr lest es in Vers 7 und 8 des Kapitels 32. Boten, die Jakob vorausgeschickt hatte, die kamen zurück und sagten, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Es scheint so, dass Jakob Gott doch nicht so ganz vertraut, als er das hört, denn er trifft nun seine eigenen, ganz ausgefeilten Vorbereitungen. Vers 8 und 9, Jakob teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird doch das andere entrinnen. Aber, und das versöhnt mich wieder mit Jakob, er betet dann doch noch und bezieht Gott in seine Ängste mit ein. Das könnt ihr in den Versen 11 bis 13 lesen. Er sagt zu Gott, ich fürchte mich. Und er bekennt sein Versagen und auch seine Schwachheit. Ich bin zu gering. Er dankt Gott für seine Barmherzigkeit und Treue und ruft ihn um Hilfe an. Errette mich. Auch geht Jakob wieder, diesmal im guten Sinn, wie ich finde, ganz geschickt vor und trickreich. Er erinnert nämlich Gott an sein Versprechen oder seine Versprechen ihm gegenüber. Er sagt zu ihm, du hast doch gesagt, ich will dir wohltun. Hier sehe ich etwas, das ich auch für mich, das wir vielleicht auch für uns anwenden können, in unserer Beziehung zu Gott. Wann immer da unverhältnismäßig große Angst ist, die mich lähmt oder mich dazu treibt, alle möglichen Ausweichmanöver wie Jakob zu vollführen, vielleicht alles kontrollieren zu wollen, mein Leben ganz alleine bestimmen zu wollen, Pläne zu schmieden, ohne Gott mit einzubeziehen, voll ins Gedankenkarussell einzusteigen und mir auszumalen, was alles Schlimmes passieren kann, mich von Zukunftsängsten lähmen zu lassen und Gott dabei auszublenden. Wann immer das oder anderes wieder einmal geschieht, da möchte ich wie Jakob zu Gott kommen und sagen, ich fürchte mich, aber du siehst die Situation, die mir Angst macht, mein Gott. Meine Kraft reicht nicht, aber deine Kraft ist da. Ich versage immer wieder, aber du bist barmherzig und treu. Ich kann die Welt nicht retten und mich selbst auch nicht, aber du bist der Retter und Erlöser. Du hast mir versprochen, ich will dir wohltun. Wir dürfen heraustreten aus den Kreisen um uns selbst, aus dem Kreisen um uns selbst, um unsere Verlorenheit, unsere Ängste und Gott um Hilfe anrufen und um eine neue Perspektive. Ein dritter Gedanke, Jakob, hin und her gerissen zwischen Angst und Vertrauen. Jakob erscheint mir etwas wankelmütig, fast so, als würde er denken, ich will dir vertrauen, Gott, aber ich habe Angst. Bist du wirklich vertrauenswürdig? Hilfst du mir? Oder muss ich mir wieder selber helfen? Kurz nachdem Jakob Gott sein Herz ausgeschüttet hat, nimmt er sein Schicksal doch wieder in seine eigene Hand, so deute ich es zumindest. Er ersinnt einen ausgeklügelten Plan, wie er seinen Bruder vielleicht doch milde stimmen kann. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, das ist wirklich nett zu lesen. Es gibt da mehrere Kohorten von Geschenken, die er vorausschickt und quasi einen Puffer zwischen sich und dem vermeintlich zornigen Esau zu schaffen. Warum tut er das? Wir lesen es in Vers 21. Jakob dachte, ich will Esau versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Dieser Halbsatz, vielleicht wird er mich annehmen, ist mir noch länger nachgegangen, denn er zeigt, in welcher inneren Not Jakob sich befindet. Er kann offenbar seine Angst doch nicht so richtig loslassen und an Gott abgeben. Er kann oder will Gott nicht überlassen, wie die Begegnung mit seinem Bruder verlaufen wird. Das finde ich sehr schade, aber das kenne ich auch von mir. Ich gebe Gott meine Furcht und meine Ängste hin und im nächsten Moment nehme ich sie wieder an mich und versuche, selbst damit klarzukommen. Vielleicht kommt das manchem von euch auch bekannt vor. Deshalb bin ich so dankbar, dass Geschichten wie die von Jakob in der Bibel stehen, mit all ihren Highs und Lows, mit ihren Höhen und Tiefen. Denn sie überführen mich, sie erinnern mich. Sie bringen mich auch mal zum Schmunzeln, vielleicht auch zum Lachen über mich selber und zum Nachdenken über meine Gottesbeziehung. Aus Geschichten wie diesen, wie der von Jakob, kann ich lernen, für mein Leben und meinen Weg mit Gott. Ein weiterer Gedanke, Jakob, er kämpft mit der Angst, sich Gott zu überlassen. Nachdem Jakob nun alles getan hat, was in seiner Macht steht, überquert er den Jabbok, diesen Grenzfluss, der ihn in die neue Zukunft bringen wird. Das Alte liegt hinter ihm und Neues liegt vor ihm. Das ist ja eigentlich, kann auch etwas sehr Gutes sein. Aber er macht sich Gedanken, wird es gut sein? Kann alles wieder gut werden mit seinem Bruder? Er weiß es nicht. Jakob schickt seine Frauen Lea und Rachel und seine 11 Kinder voraus und er bleibt alleine zurück, mit seinem schlechten Gewissen, in der Nacht seiner Angst und Ungewissheit. Das kennen wir vielleicht auch. Manchmal werden wir gerade nachts, wenn wir aufwachen und nicht mehr schlafen können, an unsere Ängste erinnert, an unsere Versäumnisse, an all das Ungeklärte und die losen Enden. In der Dunkelheit werden all diese Dinge größer, als sie normalerweise am Tag sind. Wir ringen mit uns selbst, mit unserer Furcht, unserer Angst. Unserer Angst, unserem himmlischen Vater zu vertrauen, Wir ringen letztlich vielleicht auch mit Gott. Von Jakob heißt es, ihr lest das ab, Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Jakob antwortete, Jakob. Er sagte, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Gott tritt Jakob und seinen Plänen, die er aus seinen Ängsten heraus schmiedet, entgegen. Aber Jakob ist nicht bereit, loszulassen, noch nicht. Er ringt mit Gott um Vertrauen, um Nähe, um einen Ort, an dem er geborgen sein kann. Aber Gott ringt Jakob die Erkenntnis ab, dass er alleine nicht weiterkommt, dass er sich nicht mehr auf seine eigenen Tricks und Schliche verlassen soll, um das Leben und seine Ängste zu meistern. Und Jakob, so deute ich es, lässt schließlich seine Ängste los und hält Gott fest. Ich möchte euch kurz ein Bild von Rembrandt zeigen zu genau dieser Szene, das ich neulich erst entdeckt habe und das mich sehr beeindruckt hat. Irgendwie sieht Jakob hier so aus, als ob er im Ringen mit Gott nicht mehr ganz so verloren wäre, sondern endlich zu der Erkenntnis kommt, wer er in Gott sein kann, wie Gott für ihn sein will. Er scheint einen Platz zu finden, einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann. Und aus dem Ringkampf wird eine Umarmung. Noch begreift es Jakob nicht, aber er weiß, er will gesegnet werden von diesem Gott, bei dem er seine Ängste loslassen kann, bei dem er nicht mehr tricksen muss, bei dem er so angenommen wird, wie er ist. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist einer meiner Lieblingsverse in dieser Geschichte. Wenn er schon das Kreisen um sich selbst und seine Ängste loslässt, Jakob, dann muss er doch etwas anderes in seinen leeren Händen halten. Er greift nach Gott und hält ihn fest, unter allen Umständen. Darin ist Jakob mir ein großes Vorbild und vielleicht kann er das auch wieder neu für euch werden. Wann immer ich vor einer großen Herausforderung stehe, an der Grenze zu neuem Land sozusagen, wann immer ich vielleicht in eine Krise komme, die mich zutiefst erschüttert, wann immer ich auch mit mir vertrauten, vielleicht alltäglich gewordenen Ängsten zu kämpfen habe, mit Zweifel und Misstrauen. Wann immer ich mich in dieser Welt verloren oder hin und her getrieben und heimatlos fühle wie Jakob. Ich will Gott nicht loslassen. Ich will Gott festhalten, unter allen Umständen. Denn nur mit ihm kann mein Leben gut werden. Nur mit ihm kann ich in eine gute Zukunft gehen. Nur er tut mir zutiefst wohl, meinem ganzen Menschsein. Jakob erfährt, dass Gott ihn segnet. Auch wir dürfen das erfahren. Wenn wir uns nicht unseren Ängsten und unserem Misstrauen überlassen, wenn wir Gott immer neu unser Leben anvertrauen, und das ist manchmal ein Kampf, sodass Gott in uns groß werden kann und nicht die Angst, dann erfahren wir Gottes Segen, Heilwerden, Hilfe und Rettung. Ich komme zum Schluss mit einem letzten Gedanken. Jakob, von Gott gesegnet und beschenkt mit einer guten Zukunft. Wir lesen es am Ende des Kapitels 32. Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Wieder einmal durfte Gott eine große Erfahrung von Gottes Nähe machen und seine Segnung am eigenen Leib erfahren. Phnuel nennt er diesen Ort, Angesicht Gottes, so nennt er ihn staunend, als eine Erinnerung daran, dass er hier eine besondere Gotteserfahrung gemacht hat. Ich durfte mir einmal diesen Fluss ansehen, den Fluss Jabbok im heutigen Jordanien, zusammen mit Guido. Es ist ein schöner Ort, aber es gibt heute kein Mahnmal mehr, kein Gedenkstein mehr, der an Jakob und seine Begegnung mit Gott erinnert. Das Gedenken daran hat Jakob in seinem Herzen bewahrt. Ich habe mir gedacht, vielleicht können auch wir Momente großer Gotteserfahrung, besonderer Gotteserfahrung bewahren, indem wir uns sie vielleicht aufschreiben in eine Art Tagebuch, Gespräche und Erlebnisse mit Gott. Oder indem wir vielleicht auch einen großen Stein kreativ gestalten und in unserem Garten oder unserer Terrasse aufstellen. Indem wir etwas töpfern oder malen oder schnitzen, um uns daran zu erinnern, das habe ich mit Gott erlebt. Dieses Wunder hat er getan. Für Jakob jedenfalls geht nach der Nacht der Angst wieder die Sonne auf. Licht und Leben. Nicht alles allerdings ist weggewischt. Ein paar Narben bleiben, ein Schmerz hier und da. Er hinkt. Manche Dinge in seinem Leben haben Spuren hinterlassen, die er für immer mit sich tragen wird. Doch er ist von Gott gesegnet, angenommen. Gott hat eine gute Zukunft für ihn. Diese Erfahrung haben auch wir schon gemacht und machen sie immer wieder. Manche Narben, die das Leben uns beigebracht hat, oder auch wir selbst, die werden bleiben. Aber das Licht des Ostermorgens scheint auf uns. Jesu Auferstehungskraft ist für uns da. Wir dürfen ein gutes, gelingendes Leben führen, unter Gottes Segen. Wir brauchen unser Leben nicht mehr von Angst und Misstrauen regieren zu lassen. Im Buch Hiob heißt es, so reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und deinen Tisch füllt er mit Gutem. Ein Wort zum Schluss. Jakob durfte dann erleben, wieder einmal, dass Gott Wort hält. Es kommt nämlich zu der gefürchteten Begegnung mit seinem Bruder Esau. Und es geschieht das Wunder, mit dem Jakob nicht gerechnet hat. Und Jakob ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Ich bete. Herr, ich bete, dass wir diese Erfahrung machen können wie Jakob. Wir sind auch gebrochene Menschen, aber wir bringen dir alles, was wir haben. Unsere Ängste, unser Misstrauen, unsere Tricksereien, unsere Kontrollsucht, was auch immer. Du kannst das nehmen, Herr. Manchmal ringen wir mit dir, aber wir wollen uns dir überlassen, denn nur mit dir kann unser Leben gut werden. Und wir können erfahren, wie du selbst uns entgegenkommst und uns umarmst und uns herzt und küsst und wie unsere Zukunft gut wird mit dir. Amen.